Guten Morgen, schön euch zu sehen. Hab mich gefreut, dass am Anfang da dieser Video vom Krishona war, von dem Chor, den habe ich am Dienstag und Mittwoch live erlebt. Ich war auf Krishona. Meine Frau, die war beim 40-jährigen Jubiläum ihrer Klasse dabei und ich durfte so als Anhängsel mit. Und als dann Dienstagnachmittag da berichtet wurde von 5 verschiedenen Leuten, die unterschiedlich lang jetzt im Dienst war, habe ich gedacht, eigentlich müsste ich jedes Jahr nur für diese 1,5 Stunden nach Krishona fahren. So was Herrliches, wenn man erlebt, wie Gott Menschen gebraucht in unterschiedlichen Aufgaben, das ist etwas Wunderbares. Und das andere ist auch wunderbar, Gemeinde Gottes. Als ich vor 3,5 Jahren nach Lauterbach, nach Pohlgöns bei Butzbach gezogen bin, da habe ich damals gesagt, so, ich ziehe jetzt nach Butzbach und will Gottes wunderbares Volk in Butzbach und Umgebung kennenlernen. Und so auf diesem Weg bin ich dann auch immer mittwochs abends in Gambach. Da ist ein Bibelgesprächskreis und ich liebe ja so Kleingruppen. Und in diesem Bibelgesprächskreis haben wir angefangen mit dem Epheserbrief. Und vor 2,5 Wochen lasen wir Epheser 4:1-6. Und dabei merkten wir bei dem Austausch, dass dieser Text für unsere Gemeinden, da in Gambach, in Butzbach, egal, auch in hier, egal wo Gemeinde sich trifft, von ganz hoher Relevanz ist und ganz wichtig für unsere Gemeinden und auch für unsere Gesellschaft eine ganz hohe Relevanz hat. Und da beschloss ich, ich will zu diesem Text meine Predigt schreiben, ausarbeiten. Das habe ich zwar vor 40 Jahren auch gemacht, da habe ich über den Epheserbrief in meinem Praktikum in Bad Nauheim gepredigt, das ganze Epheserbrief so durch, aber jetzt habe ich eine ganz neue Predigt zu diesem Abschnitt, weil ich da so inspiriert war von diesem Bibelgesprächskreis. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet. In der Politik sehen wir, dass die Ränder werden immer stärker und die können kaum noch miteinander reden, hören kaum noch aufeinander. Dabei haben ja beide Seiten gute Ideen. Das Miteinander reden und aufeinander hören ist immer weniger. Und das Schlimme dabei ist, dass das auch auf unsere Gemeinden Auswirkungen hat. Von daher haben wir als Gemeinde eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wir können vorbildhaft in unsere Gesellschaft hineinwirken, wenn wir Einheit leben mitten in einer Vielfalt von unterschiedlichen Gedanken, von unterschiedlichen Meinungen, von unterschiedlichen Kulturen, wo man herkommt, wenn man da Einheit lebt in der Vielfalt. Wenn wir das leben, dann sind wir ein gutes Vorbild in unserer Gesellschaft. Und nicht nur das, wir leben unsere Berufung, die wir von Gott her haben. Und wir erfüllen das Gebet, das Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung gebetet hat. Nämlich hat gebetet, dass wir eins sein sollen. Und wir tun das, wozu Paulus die Gemeinde als allererstes ermutigt im Epheserbrief. Er tut ja erst in den ersten 3 Kapitel all das, was Gott für uns getan hat, beschreiben. Und dann kommen die Ermahnungen und Ermutigungen in Kapitel 4, 5 und 6. Und das allererste, wozu er uns ermahnt und ermutigt, ist Einheit im Geist zu leben. Ich lese uns nun mal diesen Text aus Epheser 4. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einander in der Liebe und seid darauf bedacht, zu bewahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einerlei Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Soweit der Text. Der erste Gedanke, warum Einheit leben? Jesus betet dafür. Wir haben es gerade gehört, Johannes 17. Ich bin nicht in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Dieses Gebet spricht also Jesus in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Er stellt fest, dass wir Christen in dieser Welt sind. Und es ist auch wichtig, dass wir in dieser Welt sind. Es sind immer wieder so Tendenzen, aus dieser Welt wegzugehen, sich zurückzuziehen, sich zu isolieren. Nein, wir sind in dieser Welt, da ist unser Platz. Und um in dieser Welt leben zu können, ist was wichtig? Die Einheit. Dass wir einander stärken, einander ermutigen, einander begleiten, einander korrigieren. Da brauchen wir uns. Und Paulus stellt fest, unsere Berufung ist, die Einheit zu leben. Wenn wir als Christen unsere Berufung vor Gott leben wollen, dann geht das nur, wenn wir in der Gemeinde die Einheit leben. Und Einheit zu leben hat eine ausstrahlende und anziehende Wirkung. Wenn Christen in der Liebe sich gegenseitig annehmen und so Einheit leben, dann hat das missionarische Auswirkungen. Jesus stellt in Johannes 13 fest, ein neues Gebot gebe ich euch, damit ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich mag zu behaupten, dass all unsere missionarischen Anstrengungen im Sand verlaufen, wenn wir als Gemeinde keine Einheit leben. Aber wenn wir die Einheit leben, wenn wir in der Liebe einander begegnen, einander annehmen, hat das missionarische Ausstrahlen. Da braucht man gar nicht mehr viel anderes zu machen. Was ist dazu nötig, Einheit zu leben? Damit bin ich beim zweiten, die nötige Haltung, um Einheit zu leben. Zunächst die Frage, was ist nicht mit Einheit gemeint? Also ganz wichtig, dass wir da nicht verkehrt denken. Also wenn es um Einheit geht, geht es nicht darum, einer Meinung zu sein. Ich habe vorhin gesagt, Einheit in der Vielfalt. Da können ganz viele Meinungen nebeneinander stehen. Was dann richtig ist, das entscheidet am Schluss Gott. Wir müssen manchmal auch manche Entscheidungen hier treffen. Und dann ist es wichtig, wenn eine Entscheidung getroffen ist, dass man, auch wenn es nicht die eigene Entscheidung ist, die eigene Wunsch war, dass man das gemeinsam trägt. Da ist der Willi Kümmel, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen noch kennen, von der Christa Kümmel, der Mann, der ist leider viel zu früh gestorben. Der war mir da ein Vorbild. Der hat immer gestritten und gekämpft. Und wenn dann eine Entscheidung war, die vielleicht nicht seinem Willen entsprach, hat gesagt, so, und jetzt tun wir alle das, was wir gemeinsam entschieden haben. Er hat sein eigenes zurückgestellt. Trotz anderer Meinung. Also nicht gleicher Meinung sein, auch nicht einerlei Kultur leben. Wir haben am Mittwoch einen in Butzbach einen Alpha-Kurs angefangen, da kam ich zum Schluss der Veranstaltung mit einer Frau ins Gespräch und dann hat sie erzählt, dass sie aus einer Gemeinde kommt, die aus Kasachstan herstammt und dass die dann ihre unterschiedlichen Kulturen so zusammengetan haben und dann geht es darum, wie man sich genau verhält in allen möglichen Bereichen und sie hat festgestellt, Jesus spielt da gar keine Rolle. Da sind nur Äußerlichkeiten, auf die Acht gegeben wird, aber Jesus ist gar nicht mittendrin. Also man kann sich so an den Kulturen reiben und reibt sich an der Kultur und merkt, man geht an Jesus vorbei. Es geht auch nicht um gemeinsames, uniformiertes Handeln, dass jeder in gleicher Weise beten muss, stehend oder kniend oder Hände hoch, Hände unten, Hände gefalten. Oder egal, wie das sein muss. Nein, eine große Vielfalt kann in dieser Einheit da sein. Was ist die Einheit stattdessen? Es geht um eine Haltung. Es geht um eine Gesinnung. Und die beschreibt Paulus im Philipperbrief so: Ein jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Es geht um diese Gesinnung, den anderen höher zu achten. Und wenn ich den anderen höher achte, dann bin ich bereit, auf ihn zu hören, zuzuhören. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft heute so, so wichtig ist. Die Leute hören sich nicht mehr zu. Und deshalb geht so viel drunter und drüber. Es geht also um diese Bereitschaft, den anderen höher zu achten und aus dieser Haltung heraus auch den anderen zu tragen und zu ertragen. Ja, da kann der Bruder oder die Schwester auch mal zur Last werden. Und das ist richtig so. Interessanterweise heute Morgen bei unserem Frühstück, wir haben da so einen Kalender und da war heute das Bibelwort aus den Sprüchen: Eisen schleift Eisen und Menschen schleifen Menschen. Ja, Gott will einander gebrauchen, damit wir umgestaltet werden. Und da braucht er gerade manchmal auch die, die uns schwerfallen. Und ich stelle dabei fest, bei diesem Einheit leben, dass ich von meiner Natur her eine große Gefährdung für die Einheit bin. Warum? Von der Natur her bin ich ein Egoist. Da will ich so, dass es so wird, wie ich es will. Und da muss ich was ändern. Ja, was muss da geschehen? Damit ich diese Haltung leben kann, Einheit zu leben, den anderen höher zu achten, brauche ich die Wesenszüge, die der Heilige Geist in mir wachsen lassen will. Und diese Wesenszüge beschreibt Paulus in dem Text: Demut, Sanftmut und Geduld. Sie sind Früchte des Heiligen Geistes, die Jesus in mir und in dir wachsen lässt, in der Weise, wie wir uns unter seine Herrschaft stellen. Schauen wir uns mal diese drei göttlichen Wesenszüge an, die nicht in unserem natürlichen Herzensgarten wachsen, die Gott wachsen lassen muss in uns. Da ist zunächst die Demut. Ja, was ist Demut? Demut ist zunächst eine Haltung Gott gegenüber. Eine Haltung, wie ich Gott begegne. Wer in Demut lebt, erwartet nichts von sich selbst, von seinem Wissen, von seiner Kraft, von seiner Argumentationsfähigkeit, sondern er vertraut ganz und gar auf die Größe und die Macht und die Stärke Gottes. Darum fordert uns Petrus auf: Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Demut hat also etwas mit Gott zu tun, von Gott alles zu erwarten. Nicht von den Mitchristen, nicht von mir selbst, sondern von Gott zu erwarten. Und das treibt mich dann ins Gebet hinein. Ich bringe die Anliegen vor Gott, dass er an mir wirkt und mich verändert, dass er an meinen Mitmenschen wirkt und ihn verändert, so wie es zu seiner Ehre dient und zur Einheit von der Gemeinde. Und aus dieser Haltung vor Gott wirkt sich die Demut dann auch so aus, dass wir aufeinander hören, dass wir einander dienen, dass wir den anderen höher achten. Weil ich weiß nicht alles. Der andere weiß auch nicht alles. Darum brauchen wir einander, also aufeinander hören. Ein Beispiel, wie das aussehen kann. In der Corona-Zeit war ja so, dass da viele Gemeinden ganz schön auseinander gedriftet sind. Manche Gemeinden haben ja über die Hälfte der Leute verloren damals. Und da hatten die in Südafrika einen ganz tollen 10-Punkte-Plan gemacht. Und einer der Punkte war: Wenn einer aus der Gemeinde angegriffen wird, weil er sich zum Beispiel nicht impfen lässt, dass nicht er sich verteidigt, sondern einer, der sich hat impfen lassen, er verteidigt ihn. Das hatten wir mal auch so praktiziert. Wir haben uns als Prediger getroffen und da erzählte einer meiner Kollegen, dass er sich nicht hat impfen lassen. Ein Antrag hat, was, das kannst du nicht machen. Und dann hat nicht der, der angegriffen wurde, sich verteidigt, sondern ein anderer, der geimpft war, hat dem anderen erklärt, warum der sich nicht hat impfen lassen und dass das auch gut so war. Und das auszuhalten, die einen machen so, die anderen machen so. Was ich jetzt bei einem Gespräch auf Krishona mit einem Krankenpfleger mitbekommen habe, diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, waren meistens die, die viel achtsamer umgegangen sind und dadurch sich selbst und andere nicht gefährdet haben. Die geimpft haben, die haben das alles viel lockerer genommen. Ja, ich bin ja geschützt. Also es hat beides ein Für und Wider und da ist derjenige, der sich für das eine entscheidet, muss dann auch gucken, wie ist es gut für andere dann auch. Ne? Also die Demut achtet darauf, dass ich dem anderen diene, dass ich für den anderen da bin, aber auch auf den anderen höre. Die Sanftmut, der zweite Wesenszug, der so gar nicht in uns drinsteckt. Was ist das? Es ist der Mut, das, was richtig und gut ist, nicht mit Gewalt, Kraft und Manipulation durchzusetzen, sondern einfühlsam, erklärend und liebevoll mitzuteilen und dabei dem anderen es zu überlassen, ob er es annimmt oder nicht. Sanftmut, da können wir von Jesus lernen. Er lädt uns ein. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Sanftmut von Jesus lernen. Da fällt mir eine Geschichte ein. Da kommen religiöse Fanatiker zu Jesus. Sie haben eine Ehebrecherin im Schlepptau. Sie haben schon die Steine in der Hand, um sie zu steinigen. Und sie sagen zu Jesus, Mose hat uns den Auftrag gegeben, sie zu steinigen. Was sagst du? Nun handelt Jesus in sanftmütiger Weise. Er bückt sich. Er zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Er schreibt etwas in den Sand. Er sagt nur einen Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die Ankläger sind überführt, sie lassen die Steine fallen und gehen weg. Jesus, die Sanftmut von Jesus hat sie überführt, ohne große Diskussion, ohne Machtdemonstration, ohne Druck, haben die das jeder selbst erkannt, dass er Sünder ist und nicht das Recht hat, diese Frau zu steinigen. Und am Schluss ist er mit der Frau allein und sagt zu ihr, sündige nicht mehr. Ja, das, was du getan hast, war nicht in Ordnung, aber tu es nicht mehr. Das ist Sanftmut. Und Jesus, er handelt einfach und es geschieht etwas. Und da von ihm zu lernen, zu bitten, Herr, schenke mir Sanftmut. Das hat viel mit Weisheit zu tun. Wie sage ich Dinge? Wie sage ich es meinem Kinde, dass es annimmt? Ne? Das können wir von Jesus lernen. Da gibt es viele Geschichten im Neuen Testament, wo wir da von Jesus lernen können. Zum Beispiel auch, wie die Sünderin da kommt und er da zu Tisch sitzt und der Pharisäer da sagt, der kann unmöglich von Gott kommen, wie er da mit diesem Mann dann umgeht, auch sanftmütiges Handeln. Also da kann man viel von Jesus lernen. Und dann das Dritte, meines Erachtens dann auch das Schwierigste, also wir sollen Demut und Sanftmut in Geduld üben. Es gibt ja die Leute, die sagen, Herr, gib mir Geduld, aber möglichst bald. Ja, also das wäre schön, wenn es so wäre. Jetzt erstmal, was ist eigentlich Geduld? Das Wort, das da im Griechen steht, hat was damit zu tun mit einem Brückenpfeiler, der die Brücke trägt und die Last, die über die Brücke geht. dauerhaft also unter einer Last bleiben und sie tragen. Bereit zu sein, also den Bruder, die Schwester zu ertragen. Auch wenn ich ihm jetzt schon 10-mal gesagt habe, dass er mich nervt, dass ich ihm sage, hey, ich wag's auch das 11. Mal wieder mit dir. Und wenn er schuldig geworden ist, ihm wieder neu zu vergeben. Petrus hat gefragt, reicht es 7-mal, meinem Bruder zu vergeben? Nein, 7-mal, 70-mal, sagt Jesus und meint damit nicht 490-mal, sondern er meint, fang es gar nicht an zu zählen, sondern sei immer wieder neu bereit. Demut, Sanftmut und Geduld. Wenn wir darin wachsen, werden wir in Liebe einander ertragen können und füreinander da sein können. Wir haben uns nun mit die geistliche Haltung angeschaut, die Voraussetzung dafür ist, dass Einheit gelebt werden kann. Aber Paulus nennt auch die geistlichen Wirklichkeiten, die als Grundlage für die Einheit dienen, was also unverzichtbar ist, dass Einheit gelebt werden kann. Und das ist das Dritte, die verbindende Wirklichkeit als Grundlage der Einheit. Ein Leib, sagt er. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Leib und jeder, der an Jesus Christus glaubt, gehört als Glied zu diesem Leib. Als der eine Leib gehören wir also die wir unterschiedliche Glieder sind, untrennbar zusammen. Ein Geist, damit meint er den Heiligen Geist, der in jedem wohnt, der zu Jesus gehört. Manche fragen sich, habe ich denn den Heiligen Geist, wodurch weiß ich das? Das Erste, was der Heilige Geist bewirkt, dass du kindlich vertrauensvoll zu Gott Vater sagst. Dass du zu Gott rufst. So wie ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, schreien muss und man weiß, jetzt lebt es. Und so weiß ich, wenn ich zum Gott als Vater, wenn ich ihn anrufe, ich habe neues Leben von Jesus. Ich habe den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bewirkt als Zweites, dass wir Jesus als unseren Herrn bekennen. Wenn wir Jesus unseren Herrn bekennen, dürfen wir wissen, wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist begabt auch jeden, aber ganz unterschiedlich. Nicht mit dem Ziel, dass wir uns selbst damit hervorheben, sondern dass wir den anderen dienen. Und der Heilige Geist ergibt uns diese Gewissheit, dass wir Erben des Reiches Gottes sind. Ein Geist. Viele Auswirkungen. Eine Hoffnung. Es ist die Hoffnung, dass Jesus in jeder Lebenssituation bei mir und bei dir ist. Er steht dir und mir zur Seite und er bringt uns an das Ziel, das Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung gründet sich auf die Verheißungen, die wir in der Bibel finden, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Ein Herr, damit ist Jesus Christus gemeint, der Sohn Gottes, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, ja, der den Tod überwunden hat und auferstanden ist und lebt und der auf dem Thron Gottes sitzt und regiert, der wiederkommen wird, um all die Seinen zu sich zu holen und dann Gottes Reich sichtbar zu machen. Es geht um diesen einen Herrn. Ein Glaube. Der Glaube an diesen auferstandenen Herrn. Er ist da. Er ist für dich, er ist für mich da. Und darum können wir ihn erleben. Ich fand es so toll, die Gemeinde in Bad Vilbel, das ist ja Krishona-Gemeinde, Baptistengemeinde, sind zusammengegangen, haben sich einen neuen Namen gegeben und der neue Name, er lebt. Doppeldeutig, er, Jesus, lebt. Und erlebt, ich habe ihn erlebt, ich habe ihn erfahren. Weil er lebt, kann ich ihn erleben. Aber nur, wenn ich ihn mit hineinnehme in den Alltag, wenn ich im Vertrauen, im Glauben mich an ihn wende, mit ihm rechne. Also es geht nicht nur um Glauben, nicht als Lehraussagen über Jesus, das ist auch wichtig, bin ich sehr dafür, aber dass diese Lehraussagen auch Wirklichkeitsrelevanz in meinem Leben bekommt, indem ich vertraue, dass der auferstandene Herr da ist, dass er mich begleitet, ich kann mit ihm sprechen, ich will ihn loben, ich will auf ihn hören, ich will das tun, was er sagt. Eine Taufe. Das ist jetzt ein Punkt, da gibt's, da hatten wir da auch ein bisschen Diskussion im Bibelkreis da. Es geht nicht um die Taufe, die Frage, ob man als Kind oder Erwachsener getauft ist. Darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich auf den Namen Jesus getauft bin, dass ich auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft bin, unabhängig ob Kind oder Erwachsener. Warum? Weil durch die Taufe bin ich in die Wirklichkeit des Heilshandeln Jesu mit hineingenommen. Wer im Alten Testament das so liest, wie wenn Mose den Israeliten sagt, wenn eure Kinder fragen, was ihr da an Passa feiert, dann sagt, wir sind aus Ägypten hinausgeführt worden. Also nicht damals bei Mose, sondern heute bei der Passafeier. Wir sind aus Ägypten hinaus. Wir sind in diese Wirklichkeit hineingenommen, mitgenommen. Und das geschieht bei der Taufe. Wir sind in dieser Wirklichkeit mit drin. Und unsere Aufgabe ist es, diese Wirklichkeit nun zu leben. Jeden Tag neu diese Wirklichkeit zu leben, dass ich mit der Taufe mit Christus gestorben bin, dass ich mit der Taufe mit Christus auferweckt bin, dass ich mit der Taufe in die himmlische Welt hineinversetzt bin, dass dort schon meine Heimat ist, das jeden Tag neu im Glauben anzunehmen. Das ist unsere Aufgabe, egal wann du getauft bist. Und dann kommt der Höhepunkt von diesem Absatz hier. Von diesem Einigkeit. Wer diesen Satz, den ich jetzt gleich lese, begriffen hat, der kann eigentlich nicht anders, als immer wieder neu in die Gemeinde zu kommen, immer wieder neu in die Gemeinschaft mit Christen zu gehen. Dieser Satz heißt ganz einfach, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch allen, und in allen. Hast du über die gewaltige Dimension dieser Aussage schon mal nachgedacht? Ich reiß das jetzt alles nur kurz an. Ein Gott und Vater aller. Gott ist nicht nur dein Vater, sondern er ist der Vater aller, die an Jesus Christus glauben. Das ist ganz wichtig. Also nicht aller Menschen, sondern aller, die an Jesus glauben. Die anderen sind Gottes Geschöpfe, aber die an Jesus glauben, sind seine Kinder. Und da ist zu denen ist er für dieser Vater. Darum lehrt uns Jesus auch Vater unser. Er lehrt uns nicht, bete mein Vater, sondern Vater unser. Wir gehören zusammen. Wir brauchen einander. Du und ich gehören zur Familie Gottes. Wir haben das Vorrecht, alleine oder gemeinsam vor Gott, unserem Vater, zu treten und zu beten. Der da ist über allen. Das bedeutet, wir sind alle unter ihm. In einem Lied, Jesus Christus, Herr, sei ich König, heißt es, ich auch auf der tiefsten Stufe, ich will Glauben reden. Wir sind alle auf dieser einen Stufe. Egal, unabhängig davon, von unserem Stand, von unserem Beruf, von unserer Begabung, von unserem Besitz, von unseren Erkenntnissen. Wir stehen alle unter Gott, gemeinsam auf einer Ebene. Da ist keiner höher oder tiefer. Durch alle. Gott wirkt durch alle, die an Jesus glauben. Er wirkt durch dich und durch mich. Er wirkt durch deinen rechten Nachbar und durch deinen linken Nachbar. Er wirkt durch den, der vor dir sitzt und der hinter dir sitzt. Er wirkt durch seine Kinder, wenn sie sich treffen und einander begegnen und sich dienen. Gott hat für dich und mich durch jeden Mitchristen einen Segen bereit. Und wenn wir das begriffen haben, dass Gott durch den Mitchristen einen Segen für mich bereit hat und dass er durch mich andere segnen will, für mich ist die Konsequenz, ich muss in die Gemeinde, ich muss in den Bibelstundenkreis, ich muss dort, wo sich Christen treffen, hingehen oder ich muss Leute besuchen und dass wir da Gemeinschaft haben und so einander im Glauben stärken und fördern können. Wenn wir uns dieser Begegnung verweigern, dann verweigern wir den Segen, den Gott durch uns anderen geben will. Und wir verweigern Gott, uns den Segen zu vermitteln, den er uns durch den Bruder und die Schwester geben will. Darum gehe ich so gern in Bibelgesprächskreise, in Gebetskreise, weil wir dort gesegnet werden. Aber das ist noch nicht das Höchste, das Größte. Das Größte kommt jetzt erst noch. Heißt in allen. Gott ist in allen. Gott ist in jedem Christ. Gott, der Vater, hat durch den Heiligen Geist Wohnung in jedem genommen, der Jesus, dem Sohn Gottes, vertraut. Darauf weist Jesus in Johannes 14 hin. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Du suchst Gott, wo findest du ihn? Bei deinen Mitchristen. Da findest du Gott. Die Menschen suchen Gott. Wo finden sie ihn? Sie in der Gemeinde. Auch am Donnerstag beim Alpha-Kurs hat eine Teilnehmerin gesagt, ja, eine Freundin von ihr, die hat gefragt und gefragt. Dann habe ich irgendwann keine Antworten gehabt. Und da habe ich zu ihr gesagt, komm doch einfach mit. Ja, komm doch einfach mit. Erleb Gott in der Gemeinschaft der Christen. Da kannst du ihm begegnen. Das ist unsere Berufung von Gott her. Und darum ist Gemeinde so wichtig. Darum ist die Einheit in der Gemeinde so wichtig, damit Menschen, wir selbst, aber auch andere Menschen Gott erfahren und erleben können. Also willst du Gott begegnen, geh dorthin, wo sich Menschen treffen, die Jesus lieben. Dort begegnet dir Gott. Ja, wie lebe ich das? Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren in Butzbach. Das ist eine große Gemeinde, ich kannte ja immer nur kleinere Gemeinden, so wie ihr, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Es ist eine modernere Gemeinde mit vielen jungen Leuten. Ich habe mich entschieden, wenn ich nach Butzbach gehe, ich will nie kritisieren, ich rede da nirgendwo rein, ich bin ja jetzt Rentner, habe da nichts mehr zu sagen. Ich will die Verantwortlichen in der Gemeinde unterstützen, ich will sie ermutigen. Und wenn ich im Gottesdienst sitze, da kommt es schon mal vor, dass so 4 Lieder hintereinander gesungen werden, die ich überhaupt nicht kenne, die ich zum Teil nicht verstehe, weil ich kein Englisch kann. Aber ich habe mich entschieden, ich will dafür einfach da sein und ein Segen für andere sein. Ich freue mich, dass da Leute da sind, die Musik machen. Und eine Woche später ist dann jemand da, der singt Lieder, die mir gefallen. Wunderbar. Es muss ja nicht mir gefallen. Hauptsache, es wird Gott gelobt auf unterschiedliche Art und Weise. Also sich selbst zurücknehmen, so habe ich mich entschieden, und zu schauen, wie kann ich für andere ein Segen sein. Und wenn wir mit dieser Einstellung in die Gemeinde gehen, also da geschehen Wunder. Amen. Jetzt bete ich noch und dann singen wir das nächste Lied. Gut. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass wir zu dir gehören, dass wir an Jesus Christus, deinen Sohn, glauben können und dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und du möchtest, dass wir als deine Kinder ja in Vielfalt leben, aber diese Vielfalt dann auch in Einheit, indem wir aufeinander achten, indem wir einander respektieren, indem wir füreinander da sind und einander dienen. Herr, hilf du uns, dass deine guten Wesenszüge, die Demut, die Sanftmut und die Geduld doch in uns wachsen und dass sie ja Früchte in unserem Leben werden, die zum Segen für andere werden. Und danke, dass du uns zeigst, was wichtig ist, was die Grundlage ist, dass wir an den einen Heiligen Geist, den einen Herrn und dich als Vater glauben. Hilf du uns, mit dir zu leben, zum Segen für andere. Amen.